Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Harris oder Trump? Der Wahlkampf in den USA läuft auf vollen Touren. Und die Frage, wer ins Weiße Haus einzieht, treibt auch die europäische Politik um. Vor allem vor dem Hintergrund einer Sicherheitslage, die sich in Europa mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine fundamental gewandelt hat. In dieser Folge unseres Podcasts blicken wir mit dem Europaabgeordneten Daniel Caspari auf die US-Präsidentschaftswahl und ihre Bedeutung für die Europäische Union. Wir schauen auf die geostrategische Ausrichtung der Vereinigten Staaten und auf die Frage, was daraus für Europa folgt. Und wir besprechen, welche Schritte die EU im sicherheits- und wirtschaftspolitischen Bereich unternehmen kann, um die eigene Stellung zu verbessern und die transatlantischen Beziehungen zu festigen. Daniel Caspari ist seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe. Er wird am 1. Oktober an der FATS-CAS-Debatte zur internationalen Politik teilnehmen, einer jährlichen Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dieses Jahr findet die FATS-CAS-Debatte in Heidelberg statt. Auch da wird es um die US-Wahlen und ihre Folgen für Europa, aber auch für andere Weltregionen gehen. Wer mehr zu der Veranstaltung und den Anmeldemodalitäten erfahren will, kann das über den entsprechenden Link in den Shownotes tun. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ja, bei mir im Studio ist jetzt der Europaabgeordnete Daniel Caspari. Herr Caspari, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Herr Caspari, wir beginnen unsere Podcasts immer gerne mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren. Einverstanden?
Gerne.
Was mir an meiner Arbeit im Europäischen Parlament besondere Freude bereitet, ist,
dass wir es schaffen, irgendwie die Interessen von so vielen Mitgliedstaaten und vor allem so vielen Menschen aus so vielen Ländern irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Wenn ich eine Stärke und eine Schwäche der Europäischen Union nennen müsste, wären das?
Die Stärke, dass wir Europa haben, und die Schwäche, dass viele Dinge zu lang dauern.
Die Beziehungen zu den USA sind für Europa
existenziell aus sicherheitspolitischer, aber auch aus wirtschaftlicher Situation heraus.
Herr Caspari, Sie sind ja seit rund 20 Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments. Als Politiker haben Sie also die ein oder andere US-Wahl von Brüssel und Straßburg aus schon erlebt. Wie ist Ihr Eindruck? Blickt das in Anführungszeichen politische Europa dieses Mal mit besonders großer Anspannung auf die Präsidentschaftswahl in den USA?
Ich glaube, wir schauen schon seit vielen Wahlen sehr interessiert in Richtung USA. Die USA sind immer noch existenziell wichtig. Sie sind nach wie vor die große Weltmacht, zum Glück demokratisch, die viel Stabilität in die Welt trägt oder versucht, in der Welt zu halten. Und zum Zweiten, ich finde seit Jahren die Diskussion, wie entwickelt sich Demokratie in den Vereinigten Staaten? Wie entwickelt sich Gesellschaft in den Vereinigten Staaten? Wie entwickelt sich der politische Diskurs in den Vereinigten Staaten? Und dass diese Polarisierung immer mehr um sich greift in den USA, dass das massive Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat und wir dann erleben, dass Entwicklungen in den USA sehr oft auch in anderen Teilen der Welt, also auch bei uns in Europa, dann mit einigen Jahren Verzögerung kommen, erfüllt uns doch schon seit Jahren mit Sorge.
Also Sie würden sagen, Anspannung ja, aber doch nicht so viel mehr Anspannung als sonst auch. Also eine Wahl in den USA ist eben immer wichtig.
Ja, Wahl in den USA immer wichtig, aber vor allem die Frage, wie wird dieser Wahlkampf geführt werden? Und ich sehe es schon mit Sorge, diese extreme Polarisierung, die wir haben, dass leider die beiden großen Parteien, aber leider beide, die eine mehr als die andere, aber beide sich aus der Mitte immer mehr wegbewegen, dass wir eine Riesenpolarisierung in der Gesellschaft haben, dass die politische Mitte quasi verschwunden ist. Und gerade als deutscher Christdemokrat, wo unser Konzept ja genau das Gegenmodell ist, nämlich wir versuchen, die starke Kraft in der Mitte zu sein, die Gesellschaft zusammenzuhalten, damit es eben nicht zu dieser Polarisierung kommt, da schauen wir, glaube ich, schon alle sehr gespannt, wie diese Wahl abläuft im Vorfeld, aber auch wie sie ausgeht.
Herr Caspari, wir wollen jetzt auch nicht ins Spekulieren kommen. Lassen Sie uns dennoch kurz einmal aus europäischer Perspektive auf die zwei möglichen Szenarien in den USA schauen, also eine Trump- bzw. eine Harris-Präsidentschaft. In welchen Fragen, die für Europa von Belang sind, würden sich eine Trump- und eine Harris-Administration voraussichtlich am stärksten unterscheiden? Und gibt es auch Bereiche in der Außen- und Wirtschaftspolitik, bei denen die Unterschiede vermutlich gar nicht so groß wären?
Ich glaube, dass die allermeisten Herausforderungen, vor denen wir als Europäer stehen, direkt mit dem Wahlergebnis in den USA erstmal nichts zu tun haben, sondern Ich kann mir vorstellen, dass viele Entwicklungen unter Trump schneller ablaufen. Die Zuspitzung des Konflikts mit China, die Frage, wie ist der Umgang mit Russland und Putin. Aber dieser langfristige Trend, nämlich dass wir doch im Prinzip schon seit Bush Junior erleben, dass sich die Vereinigten Staaten immer mehr zurückziehen, dass sie diese Rolle als Weltpolizist, die die Kosten tragen, die die Verantwortung alleine tragen, nicht mehr spielen wollen. Das ist doch eine Entwicklung, die wir schon lange erleben. Auch Obama hat sich im Prinzip dann aus Europa zurückgezogen. Wir haben das bei Trump dann etwas beschleunigt gesehen. Aber im Grund ist die Entwicklung die gleiche. Die USA ziehen sich immer mehr zurück. Sie sagen, sorgt in Europa selber für Stabilität, nehmt eure Zukunft selbst auch in die Hand, auch sicherheitspolitisch. Und deswegen, ich glaube, mit Trump wird diese Entwicklung vielleicht etwas schneller gehen als mit Harris. Aber im Kern stehen wir, egal wie diese Wahl ausgeht, ich finde, vor klaren Aufgaben, nämlich uns sicherheitspolitisch etwas eigenständiger aufstellen, und zwar eigenständiger nicht im Sinne von ohne die NATO, sondern eigenständiger im Sinne von, wir haben einen größeren Beitrag im Rahmen der NATO und sind in der Lage, in unserem europäischen Umfeld selbst für Sicherheit und Ordnung zumindest in Grenzen zu sorgen. Und zum Zweiten, wirtschaftlich, wie schaffen wir es, Wettbewerbsfähigkeit in Europa herzustellen, damit wir auch wirtschaftlich für die Vereinigten Staaten noch möglichst lange guter Partner und vor allem interessanter Partner sind. Wir müssen es doch selber interessant machen. Wir sollten weniger schauen, wie entwickelt sich quasi der Bräutigam auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern wir sollten schauen, dass wir als Braut möglichst attraktiv in jeglicher Hinsicht für diesen Partner, der so wichtig für uns ist, bleiben.
Nun haben Sie die zwei Punkte schon angesprochen, die ich gerne mit Ihnen vertiefen würde, die Sicherheitspolitik und die Wirtschaftspolitik. Und es ist ja ohnehin so, dass es nicht an uns Europäern ist, den amerikanischen Präsidenten zu wählen. Also wir müssen die Wahl ohnehin so nehmen, wie sie kommt. Was wir aber machen können, ist, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Das haben Sie eben angedeutet. Und den Punkt Sicherheitspolitik, den würde ich jetzt gerne ein bisschen vertiefen. Ein Teil davon, ganz konkret, ist die Unterstützung der Ukraine, die sozusagen Europa dann möglicherweise noch stärker schultern müsste. Aber es geht eben auch um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik insgesamt, wo zumindest in der politischen Mitte inzwischen weitestgehend Einigkeit herrscht, dass Europa mehr tun muss für die eigene Sicherheit. Wo sehen Sie da ganz konkret den dringendsten Handlungsbedarf bei dem Thema Sicherheitspolitik?
Ja, wissen Sie, ich glaube, wenn Sie beschreiben, dass eine Einigkeit da wäre zwischen auch den politischen Familien, was zu tun wäre, da mag ich vielleicht gar nicht widersprechen. Aber mein Problem ist, auf Englisch, let's walk the talk. Also es muss dringend endlich mal was passieren. Ich war ehrlich gesagt nur ein einziges Mal bisher beeindruckt von unserem amtierenden Bundeskanzler Scholz. Das war, als ich wenige Tage nach Russlands Großangriff auf die Ukraine seine Zeitenwende-Rede dann im Deutschen Bundestag mir angehört habe. Ich finde, der Bundeskanzler hat vor über 2 Jahren sehr eindrucksvoll und deutlich dargestellt, vor welchen Herausforderungen sicherheitspolitisch wir Deutschen, wir Europäer nach Russlands Großangriff stehen. Nur die Frage ist, was ist seitdem passiert? Und ich glaube, nochmal, unabhängig davon, wie diese Wahl in den USA ausgeht, die Frage der Landesverteidigung ist doch eine der zentralsten Kernaufgaben eines Staates, nämlich Gewähren der äußeren Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und dass wir nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, nach der Wiedervereinigung Europas, als wir gedacht haben, wir können mit Russland eine Partnerschaft aufbauen, wir haben ja diskutiert über den Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok, dass man da Bundeswehr reduziert hat, Verteidigungsausgaben reduzieren konnte, Friedensdividende abgeschöpft hat, ist doch alles richtig. Aber die Entwicklung, die die letzten 10 Jahre stattgefunden hat, spätestens seit dem ersten Angriff auf die Ukraine oder jetzt eben dieser Großangriff. Es muss doch wirklich dringend was passieren, und das ist das Erste, wo wir in Deutschland, finde ich, beispielhaft vorangehen müssen bei den Verteidigungsausgaben. Wir haben doch als CDU-CSU zum Beispiel zugestimmt im Deutschen Bundestag bei dieser
im Sondervermögen, ja.
Mit der Bedingung 2% plus Sondervermögen.
Also 2% im Haushalt auszugeben für Verteidigung.
Genau, und plus Sondervermögen. Und in diesen Bereichen passiert nichts im Bereich Beschaffung, Bundeswehr. Wir kommen kaum voran. Vor allem die perspektivische Finanzierung ist nicht gewährleistet. Und die Partner in Europa fragen uns schon, können wir euch Deutschen vertrauen? So, und dieses Thema, da müssen wir ran. Übrigens nochmal unabhängig von der Frage, wie die Präsidentschaftswahl in den USA aussieht.
Und wenn wir so ein bisschen auf die europäische Ebene schauen, da wurden ja schon Schritte unternommen in den letzten Jahren, aber wo sehen Sie da den entscheidenden Handlungsbedarf?
Ich glaube, das eine ist, wir müssen mehr Geld ausgeben für Verteidigung, aber das andere ist, ich hätte auch gerne mehr Verteidigung fürs Geld. Und das heißt, wir müssen bei uns in Deutschland Verfahren, Strukturen verbessern, optimieren. Wenn ich mir anschaue, unser Bundesamt für Beschaffung der Bundeswehr, wie viele Mitarbeiter hatte das vor 30 Jahren, wie viel hat es heute und was wird noch beschafft? Das ist ein eklatantes Missverhältnis. Und das Zweite in Europa, wenn wir es wirklich schaffen würden, dass wir Rüstungsgroßprojekte gemeinsam angehen, in der Entwicklung, in der Beschaffung, dann auch im Betrieb, wir könnten dort Riesengeld einsparen. Wenn die Zahlen stimmen, die ich höre, dann geben wir von dem Sondervermögen Bundeswehr, von dem Geld, das für Beschaffung von Großmaterial ausgegeben wird, geben wir 80% nicht in Deutschland aus. Wir kaufen die neuen Kampfjets in den Vereinigten Staaten, die neuen Kampfhubschrauber in den Vereinigten Staaten. Anderes Großgerät auch. Und wenn wir als Europäer so viel Geld mehr ausgeben müssen für unsere Sicherheit und Verteidigung, dann sollten wir doch schauen, dass wir möglichst viel von dieser Wertschöpfung bei uns in Deutschland, bei uns in Europa erhalten und deswegen im Bereich der Entwicklung, Beschaffung und dann auch Betrieb, Wartung, Instandhaltung, ja, die Dinge in Europa gemeinsam anzugehen, wäre ein erster wichtiger Schritt und das zweite auch die Abstimmung, Kommandostrukturen im Rahmen der NATO auch in Europa besser auf Linie zu bringen. Da im Zweifel Doppelungen oder Ver-27-Fachungen zu reduzieren.
Also, dass nicht jeder alles machen muss.
Genau, dass nicht jeder alles machen muss, sondern wir uns langsam hinentwickeln zu einem gemeinsamen Verteidigungsraum, der dann perspektivisch langfristig auch für eine gemeinsame europäische Armee steht.
Ja, Sie haben das ein bisschen schon angedeutet eben, Herr Kaspari. Ich will jetzt nochmal auf die US-Wahl ganz kurz zu sprechen kommen, beziehungsweise die US-Politik. Dass es zwar enorme Unterschiede zwischen den Präsidentschaftskandidaten gibt, aber eben auch Punkte, bei denen die sonst so gegensätzlichen politischen Lage in den USA sich weitestgehend einig sind. Und das ist zum Beispiel oder allen voran der Aufstieg Chinas, der in Amerika parteiübergreifend als die entscheidende Herausforderung der Zukunft betrachtet wird. Unser wichtigster Verbündeter wird seinen Fokus also zusehends nach Asien verschieben. Was folgt daraus für Europa und die transatlantischen Beziehungen?
Als erstes, wir sehen, dass genau diese Entwicklung stattfindet. Es war aus meiner Sicht ein verheerender Fehler, aber es war Präsident Obama, der in seiner Amtszeit von Russland als Regionalmacht gesprochen hat und damit ja auch schon deutlich gemacht hat, das Interesse in Europa nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur geht eher zurück und der neue Wettbewerber liegt in Asien mit China und wir werden diesen Trend weiter sehen. Und das heißt, wir müssen doch schauen als Europäer, wie bleiben wir für die Vereinigten Staaten als Partner zumindest halbwegs auf Augenhöhe attraktiv. Und das hat eben was zu tun mit der Frage auch militärischer Stärke. Sind wir zum Beispiel in der Lage, uns sicherheitspolitisch in unserem engen Umfeld selbst auch für Ordnung, Sicherheit zu sorgen? Bestimmt nicht in einem großen Konflikt mit Russland, der irgendwann drohen könnte, aber zumindest bei kleineren regionalen Konflikten sollten wir doch in Europa selbst in der Lage sein, Sicherheit und Freiheit bei uns zu garantieren. Und das Zweite wirtschaftlich. Wenn wir den Kampf gegen den menschlichen Anteil am Klimawandel dadurch führen, dass wir Arbeitsplätze verlagern, dass einfach Industrieproduktion verlagert wird, dass die Menschen auf der Welt den Eindruck haben, wir Europäer reduzieren zwar den CO2-Ausstoß, aber wir reduzieren auch Wohlstand, der dann im Zweifel auch zu sozialen Verwerfungen führt. Wir sehen jetzt ja auch gerade die jüngsten Landtagswahlergebnisse, die ja auch sehr deutlich machen, die Menschen haben Zukunftsängste, die Menschen haben Angst um Wohlstand und haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, hier auch neue Wege zu gehen, mit mehr Wettbewerbsfähigkeit den Kampf gegen den menschlichen Anteil am Klimawandel zu leisten, als Wirtschaftspartner in Europa stark zu bleiben für die Vereinigten Staaten, Wettbewerber eben nochmal auf Augenhöhe zu bleiben für die Vereinigten Staaten, dann werden wir sehen, dass die Amerikaner Interesse an uns verlieren. Und wenn sie aber merken, hier in Europa passiert was, wir sind eine vitale Region, wir können wirtschaftlich mithalten, wir sind im Zweifel starker Partner auch, wenn es darum geht, künftige Standards technologisch zu setzen, wenn es darum geht, im Bereich Internet, künstliche Intelligenz sich gemeinsam aufzustellen. Ich glaube, dann haben wir eine Chance, mitzureden. Es geht im Kern um die Frage, wird die Zukunft dominiert von China und den Vereinigten Staaten? Oder haben wir die Gelegenheit, als Dritter irgendwie noch mit am Tisch zu sitzen?
Herr Kaspari, jetzt haben Sie die Überleitung zur Wirtschaft schon gemacht. Das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Es ist ja so, wir sehen Russlands Krieg gegen die Ukraine und vor allem eben auch die verstärkte Rivalität zwischen China und den USA. Und diese geopolitischen Verwerfungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Wie könnte es anders sein? Sie selbst beschäftigen sich ja sehr intensiv mit Handelspolitik schon lange. Wie sollte die Europäische Union aus Ihrer Sicht darauf reagieren, dass geopolitische Erwägungen verstärkt Einfluss auf die globale Wirtschaft haben?
Das eine ist, es fängt mit dem täglichen Leben der Menschen in vielen Regionen auf der Welt an. Nehmen wir die ASEAN-Region mit Ländern wie Indonesien, Vietnam, Singapur etc., wenn man dort unterwegs ist, die sagen, bitte klärt endlich mal euren regionalen Konflikt. Damit meinen sie den Krieg in der Ukraine, der so große Auswirkungen zum Beispiel auf Nahrungsmittelpreise, Energiepreise auch in diesen Ländern hat und die auch dort zu Riesenherausforderungen für die Gesellschaft und für die Politik führen. Und das Zweite, wie schaffen wir es, ja, in diesem Wettstreit der Systeme uns bitte auf die richtige Seite zu stellen? Klar ist doch, dass die Vereinigten Staaten Partner sind. Und klar muss auch sein für unsere Wirtschaft, und ich habe schon den Eindruck, dass das in den Chefetagen immer mehr eine Rolle spielt, China ist Wettbewerber, und zwar nicht nur wirtschaftlich, da ist auch ein Systemwettbewerb. Wir haben natürlich massive Abhängigkeiten im Moment gegenseitig. Die Chinesen sind sehr abhängig immer noch von vielen unserer Technologien, von vielen Investitionen bei uns, aber wir sehen doch, wie die Chinesen immer mehr aufholen, wie die Chinesen immer mehr auf Augenhöhe kommen und dadurch die Gefahr droht, dass diese Abhängigkeit, die im Moment eine gegenseitige ist, sehr bald eine einseitige wird. So, und deswegen müssen wir schauen, nochmal, da komme ich zurück auf die Stichworte Wettbewerbsfähigkeit. Wie schaffen wir es wieder, Deutschland und Europa zu einem attraktiven Investitionsstandort zu machen, an den die Menschen glauben, aber an den auch Investoren glauben? Und ich glaube, dass wir gerade zu Beginn dieser neuen Periode des Europäischen Parlaments und der noch zu bestellenden Kommission jetzt gefordert sind, die richtigen Weichen zu stellen.
Können Sie vielleicht zwei, drei Weichen, die Ihnen vorschweben, mal sagen? Also wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit Europas steigern?
Ja, das eine ist, wir brauchen dringend eine Antwort für die weit überdurchschnittlich hohen Energiepreise in Europa. Das Thema Energie ist für viele unserer Industrien Kernfrage, wenn wir jetzt die aktuellen Verwerfungen sehen, zum Beispiel bei ThyssenKrupp Stahl. Wir hatten gerade eben gesprochen über Sicherheitspolitik, über Investitionen im Bereich Militär. Wir sollten doch schauen, dass wir Grundinfrastruktur, Grundwirtschaftsbetriebe wie im Bereich Stahlproduktion jetzt nicht aus Europa
weggehen lassen
oder vertreiben. Das Zweite ist dann der Bereich, also wirtschaftlich die Frage zu stellen, Grundstoffindustrie. Das Zweite, wir haben gesehen im Bereich neue Technologien, schaffen wir es hier auch Investitionsanreize zu setzen durch einen guten Rahmen. Ich werfe die Frage in den Raum, Datenschutzgrundverordnung, unsere Verordnung über künstliche Intelligenz, war das alles der Weisheit letzter Schluss, sollten wir da nicht nochmal rangehen? Und das Dritte, wir müssen uns schon überlegen, was sind Europas Antworten auf den Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten?
Also das große Paket der beiden Regierungen, um auch die heimische Wirtschaft zu stärken.
Ja, und wo wir doch sehen, dass bei uns auch sich viele mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Europa da sehr angezogen fühlen. Wo wir im Moment sehen, wie Investitionen aus Deutschland und Europa massiv abwandern in die Vereinigten Staaten. Und da finde ich schon, sollten wir in der Europäischen Union in aller Ruhe, aber mit allen Mitgliedstaaten diskutieren, was sind Instrumente, Möglichkeiten, die die Europäische Union an die Hand bekommt. Denn ein Instrument wie die Amerikaner, nämlich Steuern zu erlassen, die man gar nicht hätte, wenn die Investition nicht stattfände, haben wir in Europa nicht, weil wir in Europa keine Steuererhebungskompetenzen haben. Und deswegen, glaube ich, schon sollten wir in aller Ruhe mit den Mitgliedstaaten darüber sprechen, wie können europäische Gelder sinnvoller eingesetzt werden. Nehmen wir den Corona-Wiederaufbaufonds. Ich glaube, da ist viel Gutes passiert, aber alleine mit aus dem Corona-Wiederaufbaufonds finanzierten Dorfgemeinschaftshäusern oder Tunnelbauprojekten, so wichtig die sind, werden wir Europas Wettbewerbsfähigkeit für die nächsten 20, 30 Jahre nicht absichern können.
Ein weiterer Punkt, Herr Kaspari, der in der Diskussion um die wirtschaftliche Stärke Europas, aber auch das Thema Abhängigkeit von China angesprochen wird, sind Freihandelsabkommen mit anderen Regionen. Nun kommen die Handelsgespräche etwa mit Indonesien oder dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur offenbar eher schleppend voran, wenn man das so sagen darf. Woran liegt das und was könnten Handelsabkommen aus Ihrer Sicht denn eigentlich genau konkret für einen Nutzen haben?
Ja, im Kern geht es darum, nach wie vor für unsere Unternehmen Absatzmärkte abzusichern, zu erschließen auf der einen Seite und auf der anderen Seite globale Lieferketten, Rohstoff- oder Vorprodukteinkauf in anderen Ländern einfacher zu machen, Investitionen dort abzusichern. Und ich denke,
ja, was gleichzeitig zu Diversifizierungsmöglichkeiten für Unternehmen natürlich bringt. Ne?
Genau, und wenn wir dann gerade wieder China als Beispiel nehmen, man kann ja sagen, wie Teile der Bundesregierung, wenn ich an die Grünen denke, senkt die Abhängigkeit von China, indem ihr weniger Geschäft mit China macht. Meine Antwort wäre eher, senkt die Abhängigkeit von China, indem ihr gerne das laufende Geschäft mit China weiter betreibt, aber indem ihr bitte Möglichkeiten nutzt, die wir zu schaffen haben, über Handelsabkommen zum Beispiel, über Investitionsschutzabkommen zum Beispiel in anderen Ländern auf der Welt mehr zu tun. Dann kann man nämlich auch seine relative Abhängigkeit senken. Und da sind wir eben dabei, wenn wir uns anschauen, wie erfolgreich unsere Handelsabkommen der letzten Jahre sind, wie sich der Handel mit Kanada wirklich massiv gesteigert hat, wie wir mit Ländern wie Südkorea, Vietnam, Japan in den letzten Jahren die Zusammenarbeit massiv ausgebaut haben, dann sollten wir dringend schauen, dass die Handelsabkommen, die in der Pipeline sind, endlich abgeschlossen werden. Sie haben Mercosur angesprochen. Das Mercosur-Abkommen seit vielen, vielen Jahren eigentlich fertig ausgehandelt. Jahrelang waren wir in Europa nicht in der Lage, politische Mehrheiten zu generieren, um dieses Abkommen in Kraft zu setzen. Jetzt sagen die Brasilianer, sie haben auch andere Vorstellungen. Wir reden doch über die Frage, wie schaffen wir es, Länder wie Brasilien oder Indien auch an uns zu binden? Und wenn wir sie immer wieder vor den Kopf stoßen, wie Brasilien 20 Jahre verhandelt und dann sind wir nicht in der Lage, sowas abzuschließen, dann brauchen wir uns doch nicht wundern, wenn sie sich dann erschreckt im Zweifel von uns abwenden und ihr Heil eher in Richtung China oder Russland suchen oder im Zweifel auch suchen müssen, wenn wir sie doch immer wieder abweisen. Und deswegen wäre so wichtig, wenn wir bei Mercosur endlich den Knopf dran machen könnten, wenn wir wie mit Indonesien, ein Land mit auch 250 Millionen Einwohnern, das geplante Handelsabkommen abschließen könnten, auch kleinere Länder der Einwohnerzahl nach, wie Australien, Neuseeland haben wir jetzt gerade abgeschlossen, aber Australien wäre dringend erforderlich und so könnten wir jetzt durchgehen. Wir brauchen aus meiner Sicht dringend rechtssichere Möglichkeiten für unsere Unternehmen in anderen Ländern zu investieren, ihre Lieferketten breiter aufzustellen, ihre Absatzmärkte breiter aufzustellen und da können Handelsabkommen einen Riesenbeitrag leisten. Und ich sage ganz offen, ich möchte sowas lieber geregelt haben durch Abkommen, als dass in einer ungeregelten Welt die Macht des Stärksten gilt. Das sind wir in aller Regel nicht und unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen auch nicht.
Nun ist es aber eben so, dass diese Verhandlungen, Sie haben das auch angedeutet, eben nicht zum Abschluss kommen, was ja oft auch an Partikularinteressen liegt in verschiedenen Ländern in Europa. Zeigt das, dass vielleicht auch in Europa doch noch nicht die Einsicht durchgedrungen ist, wie wichtig so eine Handelspolitik auch aus geostrategischer Perspektive ist? Oder woran liegt es, dass man da noch keine Einigkeit hat erzielen können?
Ich glaube, das eine ist, wir müssen auf die Sorgen der Menschen schon eingehen und zwar seriös eingehen. Und natürlich durch die Diskussion
über. Also Sie meinen die Sorgen bestimmter wirtschaftlicher Bereiche, Landwirtschaft und.
Zum Beispiel so. Und nehmen wir eben den Bereich Landwirtschaft, wo ja die Sorge war, wir werden mit Produkten aus bestimmten Ländern dann überschwemmt. Unsere Landwirte, die schon heute wirklich ein schweres Leben haben, bekommen noch zusätzliche Schwierigkeiten. Ich glaube schon, wenn wir da einfach mal in den Dialog eintreten, wenn wir mit den Landwirten darüber sprechen, dass die europäische Landwirtschaft zum Beispiel einen Exportüberschuss hat. Also quasi, die Landwirtschaft hat große Schwierigkeiten in Europa, aber die Schwierigkeiten wären im Zweifel noch größer, wenn wir nur den europäischen Markt für unsere Landwirte hätten und nicht noch den globalen Markt mit dazu. Das Gleiche haben wir bei anderen Firmen, die ja im Bereich Technologie, Automobil, Maschinenbau tätig sind, wo wir auch sehen, natürlich nimmt der globale Wettbewerb immer zu, aber die wachsenden Märkte liegen auch im Moment außerhalb der europäischen Grenzen in aller Regel. Wie schaffen wir es dort, Zugänge zu geben? Und deswegen, ich glaube, es gehört wirklich beides dazu, was vor 15, 20 Jahren galt, so einfach, wir machen Handel und die volkswirtschaftliche Begründung, warum das gut ist und die Menschen davon profitieren. Ich glaube schon, das war ein bisschen dünn.
Ja.
Aber ich bin auf der anderen Seite immer noch überzeugt, wenn wir mit den Menschen ordentlich sprechen, wenn wir zuhören, was ihre Probleme sind, wenn wir darlegen und auch zum Beispiel die Firmen darlegen für ihre Mitarbeiter, was bedeutet ein Handelsabkommen an Vorteilen, Risiken, möglichen Nachteilen. Ich glaube, dann wäre es immer noch besser für uns alle, wenn wir in dem Bereich die nächsten Schritte tun, Handelsabkommen abschließen und damit Wohlstand schaffen können. Weil was droht ist, dass sich Märkte immer mehr abschotten. Und nehmen wir gerade unsere Situation. Ich habe ein Mercedes-Werk direkt bei mir im Wahlkreis. Von den Zahlen, die ich kenne, werden 8 von 10 Autos, die dort hergestellt werden, nicht in Deutschland verkauft. Also wenn die Grenzen zu sind, hat das massive Auswirkungen auf unsere Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand.
Herr Gaspari, ein Satz, den man in den vergangenen Jahren häufiger gehört hat, ist folgender. Europa muss die Sprache der Macht lernen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
Sprache der Macht lernen ist, halte ich für ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, wir wären als Europäer gut dran, wenn wir wahrnehmen würden, dass wir in Europa in einem geradezu paradiesischen Verhältnis leben, nämlich dass wir nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geschafft haben, dass wir unseren Streit demokratisch lösen, dass wir, auch wenn es in Europa auch mir manchmal zu lange dauert, im Zweifel halt nochmal zusammensitzen, die Panzer und Kampfflugzeuge im Hangar und der Garage lassen und am Ende hoffentlich irgendwie in Europa einen Kompromiss finden, aber dass leider große Teile der Welt nach anderen Regeln spielen. Und wir sehen es doch jetzt leider mit Russland, mit diesem Brachialangriff auf die Ukraine. Frieden schaffen ohne Waffen wäre unser Traum, aber die Realität ist eine andere. Nämlich wir sind eine Insel des Friedens in Europa und wir sehen, wie die Unsicherheit um uns herum immer mehr steigt. Und wenn Sie meinen, die Sprache der Macht lernen, ich glaube, dann gehört leider dazu, die Realität anzunehmen, dass wir auch im Bereich Sicherheit, Verteidigung als Europäische Union nachrüsten müssen und dass wir zum Zweiten sicherstellen müssen, dass endlich Länder wie China oder Russland nicht schaffen, 27 nationale Regierungen gegeneinander auszuspielen, die Außenminister im Zweifel gegeneinander auszuspielen, sondern dass wir wirklich die Entwicklung weitertreiben, die ja zum Glück in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr begonnen hat, nämlich mehr gemeinsame europäische Außenpolitik, mehr gemeinsame europäische Sicherheitspolitik und jetzt eben das neue Standbein, mehr gemeinsame europäische Verteidigungs- und Rüstungspolitik, um ausdrücklich nicht kriegstauglich, nein, aber verteidigungsfähig zu werden.
Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass Europa diese von Ihnen eben skizzierte Rolle wird ausfüllen können? Und was macht Ihnen dahingegen die größten Sorgen?
Ich bin nach der Europawahl wirklich optimistisch. Wir haben gesehen, gerade wir europäischen Christdemokraten, wir stellen mittlerweile in fast der Hälfte der europäischen Mitgliedstaaten den Regierungschef. Das heißt, die Mehrheiten im Rat sind ganz andere. Wir bekommen dadurch hoffentlich eine gute, christdemokratisch geprägte Kommission um Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin herum und im Europäischen Parlament sind die strukturell linken Mehrheiten weg, damit es da kein Missverständnis gibt. Wir wollen nicht mit den Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten Politik in Europa gestalten, aber wesentliche Entscheidungen, zum Beispiel nehmen wir mal das Verbrennerverbot, das die Gesellschaft auch bei uns in Deutschland extrem polarisiert hat, die sind in der letzten Wahlperiode mit ganz knappen Mehrheiten gegen uns als größte Fraktion beschlossen worden. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass wir Europa wieder dorthin zurückbringen, wie es vor 10, 15 Jahren war, nämlich dass wesentliche Entscheidungen im Konsens zwischen den meisten Mitgliedstaaten, zwischen den demokratischen Kräften der Mitte getroffen werden, dass wir auch die Gesellschaft versöhnen können und geeint und eben nicht polarisiert bei den wichtigen Entscheidungen mitkriegen, da muss ich sagen, bin ich nach dieser Europawahl für Europa sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren Weichen gut stellen können. Die größten Sorgen mache ich mir bei der Frage, sind wir wirklich in der Lage, am Ende zu liefern? Schaffen wir es, dass die 27 Staats- und Regierungschefs endlich sich auf neue Linien im Bereich Wirtschaft, im Bereich Klima, im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik einigen? Schaffen wir es, dass große Länder wie Deutschland, Frankreich, Polen, Italien endlich die wichtige Rolle spielen, die sie einnehmen müssten? Und ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im neuen Europäischen Parlament mit der neuen Europäischen Kommission auch Mehrheiten finden und Europa dorthin bringen, wo wir es haben wollen, nämlich stark im Herzen der Welt.
Herr Gaspari, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dieses Mal haben wir mit dem Europaabgeordneten Daniel Gaspari gesprochen, der am 1. Oktober an der FAZ-CAS-Debatte teilnehmen wird, einer von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten Veranstaltung zur internationalen Politik. Mehr Infos dazu findet ihr über den entsprechenden Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.